HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Die Karikatur gehört zur Tageszeitung wie die Schlagzeile zum Text. Die knappe grafische Verdichtung eines Themas, die einem noch in der düstersten Lage ein Lächeln entlockt. Das macht eine gute Karikatur aus. Der Karikaturist Klaus Stuttmann bringt den täglichen Politikwahnsinn auf den Punkt und bekommt dafür eine eigene Schau in der Karikatura Kassel.
Einer der ganz Großen der tagesaktuellen Karikatur. Und nun ist er in diesem Jahr 70 geworden und wir haben uns gedacht, das ist doch ein ganz wunderbarer Anlass für eine Ausstellung.
Diese Ausstellung sehen wir uns näher an und wir berichten über einen Film, der zwar eine fiktive Geschichte erzählt, aber schockierenderweise dabei die Wirklichkeit abbildet. Klaus Stuttmann ist einer der bekanntesten, produktivsten und erfolgreichsten Karikaturisten Deutschlands. Seine Werke erscheinen in Dutzenden Tageszeitungen, vom Tagesspiegel über die Leipziger Volkszeitung bis zur Taz. Er wurde in Frankfurt geboren, lebt in Berlin und hat nie eine zeichnerische Ausbildung gemacht. Er zeichnet nicht auf Papier, sondern auf dem Tablet. Mit wenigen Strichen charakterisiert er seine Figuren, die meist große Köpfe und rote Nasen haben und das jeden Tag aufs Neue. Die Karikatura in Kassel widmet Klaus Stuttmann zum 70. Geburtstag eine Ausstellung. Jens Wellhöhner war schon da. Und schnell war klar, wen Klaus Stuttmann am allerliebsten zeichnet.
Da hüpft Angela Merkel als Pippi Langstrumpf herum, täuschend echt, mit Kniestrümpfen und langen, langen Zöpfen. Sie macht sich ihre Welt, wie sie ihr gefällt. Eine der Karikaturen von Klaus Stuttmann in der Kasseler Karikatura. Kanzlerin Merkel hat Stuttmann nämlich ganz besonders ins Herz geschlossen, weiß Saskia Wagner, die Kuratorin der Ausstellung.
Ja, zum einen muss man sagen, dass Angela Merkel ja die Geschicke der Republik ja schon seit geraumer Zeit und voraussichtlich auch für immer lenkt und leitet. Und zum anderen sagt Klaus Stuttmann, dass solche Figuren wie zum Beispiel Angela Merkel oder auch Sigmar Gabriel, er sagt, die Dicklichen und Knuddeligen, die sind ihm am liebsten.
Und so tritt die knuddelige Kanzlerin immer wieder in der Kasseler Ausstellung auf, quasi als Markenzeichen der Stuttmannschen Zeichenkunst.
Genau, wir haben hier zum Beispiel Angela Merkel als Piratin, Panzerfahrerin, als Femenaktivistin, also in der Tat Angela Merkel in allen Lebenslagen.
Klaus Stuttmann hat sogar ein Buch herausgegeben mit seinen Merkel-Karikaturen, eine liebevoll böse Hommage an die Ewigkanzlerin. Der Mann mit dem spitzen Stift hat aber auch einen anderen Politiker ins Herz geschlossen, Donald Trump. In ihm erkennt er Parallelen zu Donald Duck.
Wir sehen hier Donald Trump mit dem Gesicht einer Ente bzw. einem Entenschnabel. Und Klaus Stuttmann hat sich dazu entschieden, Donald Trump ausschließlich mit diesem Entenschnabel zu zeichnen. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass Donald Duck zum einen sehr jähzornig ist, zum anderen vielleicht auch, sagen wir, nicht der hellste. Und eventuell erkennt Klaus Stuttmann da tatsächlich die ein oder andere Parallele.
Der entenschnabelige US-Präsident schaut dem Besucher von vielen Wänden in der Ausstellung entgegen. Eine Karikatur fällt ganz besonders ins Auge. Sie zeigt Trump mit einem Seelenverwandten.
Hier sehen wir Donald Trump, der Boris Johnson zum englischen Premierminister ernennt. Und auch hier sehen wir wieder Donald Trump mit dem Entenschnabel von Donald Duck. Und auch Boris Johnson hat hier so einen Entenschnabel bekommen. Denn in der Tat muss man sagen, die beiden haben schon gewisse Ähnlichkeiten auch.
Ein gefundenes Fressen für den Spötter Stuttmann. Putin, der Papst, Trump, Merkel, alle kommen bei ihm zu zweifelhaften Ehren, mit treffsicheren Pointen. Eine Ausstellung über den Meisterzeichner war in der Kasseler Karikatura einfach überfällig, sagt Saskia Wagner.
Also in gewisser Weise ist er auch so ein bisschen ein Chronist des politischen Wahnsinns innerhalb der letzten Jahrzehnte und da sicherlich auch einer der ganz Großen.
Schön, wenn ein Politik auch mal zum Lachen bringt. Und Klaus Stuttmann hat es raus. Er bringt die Dinge auf den Punkt, auch zeichnerisch. Mit ein paar Strichen erweckt er Politiker und andere Personen des Zeitgeschehens zum Leben. An einem zentralen Merkmal sind sie sofort zu erkennen. Donald Trump hat einen Schnabel, Angela Merkel extrem hängende Mundwinkel und Annegret Kramp-Karrenbauer Hasenzähne. Ich wollte von Klaus Stuttmann wissen, wie er diese Merkmale entwickelt, wenn es darum geht, eine Person zu karikieren.
Ja, man probiert schon ziemlich rum. Bei Trump habe ich zum Beispiel im Vorwahlkampf ihn eigentlich immer ganz normal gezeichnet, ohne Schnabel. Und in erster Nacht, als hier die Nachrichten reinkamen, dass er Präsident ist, fand ich das so unwirklich, dass ich dachte, das ist nur eine Comicfigur im Grunde genommen. Und so kam ich durch die Assoziation auf diesen Schnabel. Und naja, das kommt schon einfach durch Beobachtung und dann mit der Zeit auch durch eine Gewohnheit.
Als es darum ging, wer die Nachfolge von Angela Merkel beim CDU-Parteivorsitz antreten wird, da haben Sie sich als Karikaturist für Jens Spahn ausgesprochen.
Ja.
Womit hat der Mann Sie denn überzeugt?
Ja, als ich ihn gezeichnet habe, fiel mir das so leicht. Das waren so eindeutige Kennzeichen, dass ich dachte, ja, mit dem könnte ich am besten leben gerade.
Haben Sie denn sowas wie eine Lieblingsperson, die Sie am liebsten karikieren?
Nein, das war jetzt schon die Frau Merkel, aber das kommt auch durch die Gewohnheit, umso öfter mal jemand zeichnet. Da wird man als Karikaturist sehr hinterherheulen, aber man wird sich auch auf die neuen Figuren dann wieder einstellen.
Ich stelle mir das insgesamt sehr schwierig vor bei Menschen und Themen, die ja dauerhaft auf der Tagesordnung stehen. Und man muss sich da immer wieder etwas Neues und Spritziges einfallen lassen. Also zum Beispiel, fällt Ihnen denn zur SPD noch was ein?
Ja, es fällt einem immer was ein. Es stimmt schon, oft sind die Situationen ähnlich und man denkt immer bei der SPD, früher bei der FDP auch, immer wieder an so Bilder wie Sarg und Begräbnis oder irgend sowas. Gell? Da muss man sich aufpassen, dass man sich nicht wiederholt.
Haben Sie sich schon mal wiederholt?
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich zeichne jeden Tag in der Woche, also 7 Tage in der Woche. Und da sammelt sich natürlich einiges an. Und es kann gut sein, dass nach 3 Jahren ich ein ähnliches Motiv nochmal zeichne und kann mich selber gar nicht mehr an das Alte erinnern.
Also ich habe sehr große Hochachtung vor Karikaturisten, weil sie komplexe Themen auf eine einzige Zeichnung komprimieren können. Und dabei erwecken sie auch noch oft den Eindruck, als hätten sie den ganz großen Durchblick. Ist das so, Herr Stuttmann?
Nein, nein, haben wir natürlich nicht. Wir haben genauso viel oder wenig wie Sie als Journalisten oder der normale Bürger. Es ist leider so in dieser schnelllebigen Zeit, dass man mit unheimlich vielen Themen konfrontiert wird und sich eine Meinung bilden muss. Und diese Meinungsbildung beruht oft leider auch auf Halbwissen. Das ist schon ein Problem. Man kann sich in kein Thema so richtig tief versetzen.
Sie haben mal in einem Interview erzählt, und das hat mich sehr verblüfft, dass Sie erst am frühen Nachmittag mit der Karikatur für den kommenden Morgen beginnen, die Sie dann aber schon vor 17 Uhr fertig haben müssen. Das klingt jetzt für mich einerseits nach sehr großer Routine und andererseits aber auch nach viel Druck und Stress. Wie erleben Sie das denn?
Ich erlebe das genauso, wie Sie das beschreiben. Es ist sehr großer Druck, aber tatsächlich jetzt, wo ich in dieses Methusalem-Alter komme, habe ich jetzt doch auch Strategien entwickelt, schon etwas früher anzufangen. Manchmal sogar am Abend vorher, dass ich mir schon mal die Nachrichtenlage angucke, was denn prinzipiell so kommen könnte. Also insofern habe ich mir ein bisschen Druck rausgenommen, aber der Druck ist immer noch da.
Was Sie berichten, klingt eigentlich nach einem sehr coolen Beruf, immer so das Ohr an den Themen der Zeit und trotzdem sehr selbstständig arbeiten können. Und trotzdem gibt es Nachwuchssorgen bei den Karikaturisten. Sie selbst haben ja auch schon mal von Auflösungserscheinungen gesprochen. Woran liegt das denn?
Da kann man auch nur spekulieren. Aber ein Aspekt ist, dass die Zeitung stirbt, also die analoge. Die
muss Karikatur ja aber nicht den Tod der Karikatur gleichzeitig bedeuten. Es gibt ja auch andere
Medien.
Ja, doch,
ein bisschen schon, weil in der normalen Zeitung hat die Karikatur meistens wenigstens einen festen Stammplatz. Und dann hängt es auch mit der Monopolisierung des Zeitungsmarkts zusammen. Es gibt immer weniger Redaktionen, die immer mehr Zeitungen beliefern. Und dadurch natürlich gibt es weniger Möglichkeiten für Karikaturisten zu arbeiten. Und es sitzen auf diesen wenigen Stellen dann so eine alten Leute wie ich. Und die Jungen haben es dann schwer, da reinzukommen.
Jetzt widmet Ihnen die Karikatura in Kassel eine eigene Ausstellung zum 70. Geburtstag. Mit 70 sind ja die allermeisten Menschen in diesem Land schon lange in Rente. Denken Sie darüber auch manchmal nach?
Nein, an Rente denke ich auf keinen Fall. Ich denke schon darüber nach, ob ich nicht irgendwann mal vielleicht reduzieren kann. Prinzipiell zeichnen wir Karikaturisten so lange, bis man halt den Griff nicht mehr halten kann.
Und vielleicht reduzieren Sie dann demnächst mal auf 6 Tage die Woche?
So genau in der Richtung denke ich nach. Ja, aber es wird nicht so schnell kommen.
Die Zeitungsleser und Leserinnen müssen also auch in Zukunft nicht auf Karikaturen von Klaus Stuttmann verzichten. Und wer noch mehr von ihm sehen will, der geht in die Karikatura Kassel. Die zeigt ab diesem Wochenende bis zum 10. November eine große Einzelausstellung von Klaus Stuttmann. Ein sehr ernstes Thema mit Bildern zu beschreiben und dem Publikum nahezubringen, das ist dem norwegischen Zeichner Steffen Kverneland gelungen. Er hat den Suizid seines Vaters in einer Graphic Novel aufgearbeitet. Ein Freitod heißt das Buch und Tanja Küchle ist sehr beeindruckt.
HR Info. Der Büchercheck.
Es sind die frühen 80er Jahre. Vor wenigen Monaten wurde Steffen Querneland 18. Da leitet sein Vater die Abgase des roten Familienvolvos mit einem Schlauch ins Auto. Warum? Es ist dieses kleine, unscheinbare Wort, das an Angehörigen von Selbstmordopfern nagt. Auch Steffen Querneland sucht in seinen Erinnerungen nach Indizien für die Schwermut des Vaters. Stück für Stück wird dabei die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater lebendig. Beide haben das gleiche breite Grinsen, beide sind musikalisch und sitzen in identischer, konzentrierter Haltung am selben Zeichentisch. Ein Erbstück. Der große Unterschied: der Vater war depressiv. Er hat aber auch oft Witze gemacht und viel gelacht. Er war warmherzig, homophob und rassistisch. Und ein grandioser Ingenieur und Erfinder. Er hat sogar das Ferienhaus der Familie auf einem Berg komplett selbst gebaut. Ein kluger Macher, der sich immer wieder stark zurückzog und mit Wodka betäubte. Steffen Querneland reflektiert das merkwürdige Verhalten seines Vaters in Ein Freitod mit großem zeitlichem Abstand und entwickelt daraus eine starke Haltung.
Er litt an Depressionen und Angstzuständen, hatte es an den Nerven, wie man damals sagte. Viele halten Selbstmord für feige. Ich glaube eher, dass man dafür verdammt viel Mut braucht. Es heißt auch, Selbstmord sei egoistisch. So eine brutale Aussage. Man kann doch nicht verlangen, dass jemand, der nur noch sterben will, aus reiner Höflichkeit uns anderen gegenüber durchhält.
Wie es geschrieben ist.
Steffen Querneland kombiniert in Ein Freitod gekonnt die unterschiedlichsten Gestaltungsarten. Lustige Situationen sind oft farbenfroh skizziert, mit weit aufgerissenen Augen und slapstickhaft übertriebenen Gesten. Demgegenüber stehen extrem malerische Bilder, meisterhaft mit Aquarellfarben getuscht, die zart ineinander fließen, ausdrucksstark und bewegend. Etwa Steffen Querneland als kleiner Junge, er flätzt auf dem Schoß des Vaters. Ein Bild voller Nähe und Geborgenheit. Doch die Situation verwischt hinter einem Schleier aus Deckweiß. Die Erinnerung daran ist heute, mehr als 40 Jahre später, verblasst und trügerisch. Vielleicht darum stehen daneben immer wieder Fotos aus dem Familienalbum, 1:1 abgedruckt. Sie verleihen Steffen Quernelands Geschichte eine große Glaubwürdigkeit. Man fühlt sich der Familie sehr nah und verbunden, vor allem Steffen und sogar seinem Vater. Man kann sie in den Bildern richtig fühlen, diese bleierne Schwere der Depression, die den Vater zu Boden zog. Schwarz dominiert und umhüllt alles.
Wie es gefällt.
Selten habe ich etwas gelesen, das so schwer ist und gleichzeitig so leicht. Ich bin beeindruckt, wie aufrichtig, wie schonungslos und trotzdem verständnisvoll Steffen Querneland mit dem Selbstmord umgeht, ganz ohne Gram für seinen Vater. Für ihn, wichtige Trauerarbeit, holt diese Graphic Novel auch ein gesellschaftliches Tabuthema aus der Verschwiegenheit. Ein Freitod ist eine bewundernswerte, sehr persönliche und intime Geschichte über Depression und Tod, die uns begreifen lässt, was das Leben ausmacht.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Tanja Küchle über die Graphic Novel Ein Freitod des norwegischen Comiczeichners Steffen Querneland. Sie ist im Avant Verlag erschienen und kostet 28 Euro. Mit seinem Buch Gomorra über die süditalienische Mafia wurde der Autor Roberto Saviano schon vor mehr als 10 Jahren weltberühmt. Saviano stammt aus Neapel und beschreibt die Machenschaften der Verbrecherorganisation Camorra in seiner Heimatstadt. Seine Enthüllungen hatten für ihn persönliche Konsequenzen. Saviano steht seit Jahren unter Polizeischutz. Trotzdem schreibt er weiter. Sein Buch La Paranza dei Bambini, der Clan der Kinder, ist eine fiktionale Erzählung, aber sie beruht auf Tatsachen. Diese Woche ist unter dem gleichen Titel ein Film angelaufen, der auf Savianos Recherchen beruht und an dem der Autor selbst mitgewirkt hat. Jan Tussing hat Roberto Saviano getroffen und sich von der Situation in Neapel berichten lassen.
In Neapel herrscht Krieg. Darüber besteht für Roberto Saviano kein Zweifel. Schau mal hier, das sind Bilder von einer Überwachungskamera aus dem Warteraum der Notaufnahme eines Krankenhauses. Hier werden Menschen mit Schussverletzungen behandelt.
L'ospedale si chiama Loreto Mare, il posto dove vanno tutti quelli che vengono sparati.
Der italienische Erfolgsautor steht noch immer unter Polizeischutz, weil er über die Mafia schreibt. Und weil in Berlin der Film Weltpremiere feiert, der auf seinem jüngsten Buch basiert, sitzt Roberto Saviano mit Journalisten am runden Tisch. Er zeigt Videoclips von seinem Handy, Bilder aus einem Krankenhaus in Neapel. Was wir sehen, macht Angst.
Stanno portando il capo Paranza. Le persone scappano.
Hier liefern sie den Kopf von dem Clan der Paranza ein, sagt Saviano. Er wurde von einem Sniper in den Rücken geschossen. Warum flüchten sie? Wenn ich jemanden sehe, der in der Notaufnahme eingeliefert wird, dann renne ich doch nicht weg. Sie laufen weg, weil sie wissen, dass er angeschossen wurde.
Scappano perché sanno che uno sparato, uno che è stato sparato.
Roberto Saviano zeigt echte Aufnahmen, Recherchen zu seinem jüngsten Buch Der Clan der Kinder über die Mafia in Neapel, die inzwischen von Teenagern angeführt wird.
Lui è già morto. 19 anni.
Der Junge mit den Schussverletzungen war schon tot, 19 Jahre alt, sagt Saviano, auf die Frage, ob der Film die Realität in Neapel widerspiegle. Die Realität, die sei viel schlimmer.
La realtà è peggio. Io sono andato a togliere.
Er habe viele Bilder weggelassen, sagt der Italiener, denn die Realität ist Krieg. Wenn du heute nach Neapel fährst, dann siehst du eine schöne Stadt, sehr touristisch. Die Camorra will keine Probleme mit Touristen. Aber in Momenten, in denen ein Clan die Macht ergreift, wird Neapel zum Kriegsschauplatz. Nicht wie in Guatemala oder in Caracas, wo ein ständiger Krieg herrscht. Neapel sei nur phasenweise betroffen. Aber wenn es eskaliert, dann herrscht Krieg.
Ma quando c'è una faida? È una guerra a tutti gli effetti.
Regisseur Claudio Giovannesi hat Savianos Buch unter dem Titel Paranza, der Clan der Kinder, verfilmt. Ein atemberaubender Thriller, der noch brutaler und schärfer wirkt, weil man weiß, dass alles wahr ist. Saviano will mit seiner Geschichte die Welt von heute zeigen. Eine Welt ohne Werte, in der in den Augen der Kinder Neapels nur drei Dinge zählen. Cash, Follower auf sozialen Medien und gutes Aussehen.
Il denaro è tutto nella loro vita, contano tre cose: Cash, Follower, l'aspetto.
Wer glaube, dass etwas anderes zählt, sei für die Kinder einfach nur dumm, sagt Saviano. Und sie suchen, was alle Kinder suchen, außer dass sie ihre Ziele mit Waffen verfolgen.
Loro cerchino esattamente quello che i loro coetanei anche cercano.
Savianos Film zeigt die Konsequenzen dieser materialistischen Welt. Paranza, der Clan der Kinder, rüttelt auf. Er zeigt uns eine Mafia 2.0. Nichts für schwache Nerven.
Jan Tussing hat mit dem Autor Roberto Saviano über die Kindermafia von Neapel gesprochen. Der Film La Paranza, Clan der Kinder, ist diese Woche angelaufen und zeigt ein schockierendes Bild von Jugendlichen in Neapel. Da ist es doch deutlich beruhigender, wenn sich junge Menschen lieber mit ihren Smartphones befassen. Das tun viele von ihnen Tag- und Nachtfüllend. Zum Beispiel, indem sie Videos aufnehmen und per Snapchat posten. Etwa 3,5 Millionen solcher Snaps werden täglich verschickt. Der Künstler Christian Marclay hat aus solchen Snaps Kunst gemacht, quasi Social-Media-Kunst. Und es geht ihm dabei vor allem um den Klang. Seine Sound-Stories sind im Los Angeles County Museum zu sehen und vor allem zu hören. Katharina Wilhelm war dort.
Die Ohren wissen im ersten Moment überhaupt nicht, was sie da so alles zu hören bekommen. Vor mir sehe ich ein Dutzend Handybildschirme. Auf jedem laufen andere kleine Geschichten, immer nur wenige Sekunden lang. Dann fügt sich alles zu einem harmonischeren Bild. Ich sehe, wie Menschen auf der ganzen Welt mit ihren Hunden spielen. Dann wechselt das Ganze zu Menschen, die Flöte spielen. Das verbindende Element sind die Klänge, die sich ähneln. Geräusche, Töne, Gesang, das ist es, was den Künstler Christian Marclay an den Videos interessiert.
They think about the image and how can they pose and be in the perfect position.
Die Menschen denken meistens darüber nach, wie sie posieren, wie sie gut aussehen können. Sie denken weniger über den Sound nach. Doch der ist immer da. Auch jetzt, wenn wir uns hier unterhalten, hören wir alles auch drumherum. Die Social-Media-Firma Snap hatte Marclay angeschrieben und eine Kooperation vorgeschlagen. Bisher hatte Mark Clay vor allem mit Schallplatten, Videos, Fotografien und Filmen gearbeitet, nicht mit Social-Media-Inhalten. Die Plattform hatte extra für ihn mittels künstlicher Intelligenz eine spezielle Suchmaschine entwickelt, erklärt Software-Ingenieur Andrew Lin. Es ist ähnlich wie eine Bildersuche. Wir haben nach Ähnlichkeiten im Bereich Sound gesucht und das dann mit Schlüsselwörtern verknüpft. So konnte der Künstler beispielsweise nach Hund und Piano suchen. Unterschiedliche Videoinhalte können auch gleich klingen. Christian Maclay strickte daraus zum Beispiel eine Tonleiter, die man in der Ausstellung auf einem kleinen Keyboard spielen kann. Wenn ich als Besucher eine Taste anschlage, erscheinen dann auf einer riesigen Leinwand die Videos. Und so kann man fast einen Song spielen. Aber was ist die Erkenntnis, wenn man sich durch Hunderttausende der Videos gesucht hat? Was verbindet Menschen auf der ganzen Welt miteinander? Und ist das Filmen des eigenen Alltags nicht auch ein bisschen oberflächlich? Die Leute machen überall das Gleiche. Sie imitieren sich. Wenn einer etwas kocht, so macht es der andere nach, nur eben mit seinem eigenen Rezept. Das ist tatsächlich nicht so kreativ, fasst Mark Clay seine Eindrücke zusammen.
It's just a different way of expressing yourself with sound and image. It's a new form of poetry, maybe.
Es ist eben eine Art und Weise, sich auszudrücken. Es ist vielleicht eine neue Form von Poesie. Ich hoffe, dass die Leute vielleicht kreativer werden, wenn sie die Ausstellung besucht haben und denken anders darüber nach, wie man sein Smartphone benutzen kann. Dass die Videos in der Ausstellung benutzt werden, darüber wurden die Snapchat-Nutzer übrigens nicht informiert. Wer seine Videos öffentlich preisgibt, tritt damit auch seine Rechte ab und landet möglicherweise auch im Museum.
Sound Stories aus Handyvideos. Katharina Wilhelm hatte über die Ausstellung in Los Angeles berichtet. Apropos Sound und Handy. Bevor es Handys gab, lief man mit dem Walkman durch die Gegend. Sensationell war das, dass man plötzlich auch unterwegs Musik hören konnte. Mit Hilfe eines kleinen Geräts, das eine Kassette abspielte. 40 Jahre ist es jetzt her, dass der Sony Walkman die Welt vieler Jugendlicher ein ganzes Stück heller machte. In Tokio hat Sony seinem Walkman zum Jubiläum eine ganze Ausstellung gewidmet.
Im Untergeschoss von Ginza Park, einem unterirdischen Ausstellungszentrum in Industrieoptik mitten in Tokio, hängt er an der Walkman-Wand. Dort dann allerdings ganz oben. Der erste tragbare Musikspieler. Diese Geräusche werden viele noch kennen. Knopf drücken, Kassette reinschieben, Musik an und los. Daran erinnert sich die Besucherin Esti Balitz aus Spanien noch ganz genau. Ich hatte den überall dabei. Mit ihm konnte man spielen, laufen gehen oder Musik auf der Straße hören. Ja, so war das damals. Welche Erinnerungen japanische Prominente mit dem Walkman verbinden, kann man an verschiedenen Stationen und auf verschiedenen tragbaren Geräten lesen und hören. Der japanische Rockmusiker Ichiro Yamaguchi hörte Ende der 80er, als er noch ein Kind war, zum Beispiel gern die Beatles. Die 239 Modelle an der Walkman-Wand in Tokio zeigen anschaulich die technische Entwicklung der tragbaren Musik. Aus der Kassette im Walkman wurde eine CD, dann eine MD und schließlich eine Speicherkarte. Sagt Ryuichi Numata von Sony. Allein der tragbare Kassettenspieler verkaufte sich 200 Millionen Mal. Die Japaner waren Vorreiter. Nutzten ihren Vorsprung jedoch nicht aus. Manche sagen, der Erfolg habe Sony träge gemacht. Wir sehen es natürlich nicht so, dass wir die Entwicklung verschlafen haben. Der Sound des Walkman war eindeutig besser als der anderer Geräte. Aber bei der praktischen Handhabung haben wir uns vielleicht nicht genug angestrengt. Sein Kollege Ryuta Matsuda hatte früher einen MD-Player. Für den Kassetten-Walkman ist er noch zu jung. Bei der Erinnerung an diese Zeit wird er fast verlegen. Ich fand damals das Design vom Walkman cool und habe meine Eltern bedrängt, damit sie mir einen kaufen. Es ist mir ein bisschen peinlich, das zu erzählen, aber meine Freundin und ich haben dann immer unsere MDs ausgetauscht. So konnten wir auf dem Weg von und zur Schule immer die Lieblingsmusik des anderen hören. Die 22-jährige Ayano hat schon früh ihren großen Bruder um dessen Walkman beneidet. Sie selbst findet findet gestreamte Musik vom Smartphone nicht immer nur gut. Ich habe immer noch meinen MD- und CD-Player zu Hause. Und ich möchte auch nicht vergessen, dass man seine Lieblingsstücke dann wirklich in der Hand halten kann. So etwas sollte man einfach nicht aufgeben.
Der Walkman von Sony wird 40 Jahre alt. Katrin Erdmann hat darüber berichtet für HR Info Kultur. Den Podcast der Sendung gibt es in der Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.